Hallo?
Tag auch. Wir sind's von der Familienaktivierung.
Erfahrungen aus und für die Praxis.
Bewegend, informativ,
aufschlussreich,
fachlich und dennoch unterhaltsam, motivierend und auch ein wenig herausfordernd.
Familienaktivierung bedeutet innovatives Arbeiten. Wir möchten euch an unserer Begeisterung dafür teilhaben lassen.
Seid willkommen und eingeladen zu unserem Podcast Familienaktivierung. Ich bin Rüdiger Pieper, euer Gastgeber.
Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcastes Familienaktivierung. Heute wollen wir uns ein wenig mit dem Thema Haltung beschäftigen. FAM beschreibt sich ja selbst als standardisierte Hilfeform, die zielorientiert und methodengestützt bei familiären Krisen zum Einsatz kommt. Das gilt insbesondere für Szenarien, in denen eine mögliche Trennung aus dem Familienverbund ansteht und überlegt wird, eine Fremdplatzierung eines oder mehrerer Kinder vorzunehmen. Gleichwohl sind wir als Fachkräfte bestrebt und auch aufgefordert, für den Schutz der Kinder zu sorgen und angemessene Entwicklungsbedingungen für alle Familienmitglieder zu gestalten. Dazu ist es unter anderem notwendig, dass die einzelnen Personen, egal ob Kind, Jugendlicher oder Erwachsener, jeweils Ziele formulieren, die sie dann mit unserer Unterstützung erreichen wollen. Wir gucken uns dabei sehr genau an, wie die für uns, für diesen Hilfeverlauf anvertrauten Menschen lernen. Und dann greifen wir aus unserem riesigen Fundus an Methoden oder Werkzeugen diejenigen heraus, die für das Erreichen dieser Ziele womöglich die passenden sind. Das heißt und bedeutet, dass wir als Fachkräfte uns selber auch als Lernende begreifen. Die maßgebliche Rahmung für einen erfolgreichen Verlauf und somit auch für die Abmeldung der Krise ist geprägt von unserer Haltung in der Begegnung mit den Menschen, mit denen wir zu tun haben. Die Haltung bzw. die professionelle Haltung wird in der sozialen Arbeit zwar häufig angemahnt, aber letztlich ist sie nicht eindeutig definiert. Unter Haltung wird die persönliche Einstellung, die Werte und Überzeugungen verstanden, die in Sozialisations- und Reflexionsprozessen erworben wird und die neben dem Wissen und dem Können auch Einfluss auf die Orientierung des Handelns nimmt. In FAM richten wir uns dabei an wesentlichen Fragestellungen aus. Wie begegnen wir den Menschen? Was macht uns selbst als Fachkraft aus? Welche Werte vertreten wir? Und wie können wir diese vermitteln? Wo geraten wir an Grenzen? Wie lässt sich das beschreiben, was wir in FAM als Haltung postulieren? Worin unterscheiden wir uns möglicherweise von anderen Hilfeformen in der Arbeit mit Familien? Diesen Fragen wollen wir in dieser Folge ein bisschen Raum geben. Neben den bekannten FAM-Standards wie die Rahmung, also die Dauer und den Umfang der Hilfe, das Setting, die Evaluation und so weiter, beziehen sich unsere Standards auch auf die Ausbildungsstruktur für die in den Krisenszenarien eingesetzten Fachkräfte und auch für deren fachliche Begleitung. So werden beispielsweise die wöchentlichen Fallberatungen von explizit weitergebildeten Beraterinnen durchgeführt. Diese wiederum werden wie auch die Fachkräfte selbst von FAM-Trainerinnen geschult. FAM-Beraterinnen und FAM-Trainerinnen verfügen neben erweiterten Kenntnissen durch therapeutische Zusatzausbildungen oder Erfahrungen in der Erwachsenenbildung auch über konkrete Praxiserfahrungen durch selbstgearbeitete FAM-Fälle. Im Rahmen der Ausbildung zum FAM-Trainer habe ich mich mit Silke Gernus und Helge Schmidt zu der Fragestellung der Haltung in FAM ausgetauscht. Silke ist im Jugendhof Gotteshütte als Bereichsleitung für einige familienaktivierend ausgerichtete Angebote verantwortlich. Helge ist als Leitung für den ambulanten Bereich und den Krisendienst im DRK Wesermünde zuständig. Unsere kleine Gesprächsrunde bildete den Einstieg in die Trainerausbildung. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Wenn wir uns jetzt hier mit der FAM-Trainer-Ausbildung beschäftigen, dann würde ich gerne mit euch über das Thema Haltung ins Gespräch kommen. Haltung, FAM-Haltung, professionelle Haltung, weil FAM hat ja für sich so den Anspruch zu sagen, was ist das für eine besondere Hilfeform und durch was zeichnet die sich aus, was kennzeichnet FAM. Und dann beziehen wir uns immer auf zwei Punkte im Wesentlichen, Methoden, die zielorientiert eingesetzt werden und FAM-Haltung. Was ist denn FAM-Haltung? Versteht ihr da persönlich drunter? Und was ist der Teil von Haltung, den ihr vermitteln wollt? Und wie wollt ihr das tun? Das würde ich gerne von euch wissen. Überleg mal, also wenn das Leute von draußen hören. Ja. Ah ja, was erzählen die denn immer? Was Haltung? FAM ist denn Haltung? Ja, was berichtet man denen? Was ist damit dann gemeint?
Ja.
Wie kann ich sozusagen Menschen damit begeistern und einladen, zu sagen, ja, mit FAM will ich mich auseinandersetzen? Das interessiert mich. Das ist ja nochmal ganz was anderes. Ja? Das ist das, was wir immer wieder zurückgemeldet kriegen, eure Haltung. Ja, eure Haltung gegenüber Mitarbeitenden, gegenüber Familienmitgliedern. Und ich finde das ein passender Einstieg. Ja, aber was will ich denn letztlich in meinen Ausbildungen auch vermitteln? Will ich nur Methoden vermitteln? Was macht einen guten FAM-Trainer aus? Was unterscheidet den denn von anderen Erwachsenenbildnern? Ja, und was ist eure persönliche Note dabei? Was macht für dich Haltung aus?
Das ist für mich ein recht komplexer Hintergrund. Ich gebe mal ein Beispiel. Ich habe mal ein Gastspiel gegeben bei einem Jugendamt in den familienbegleitenden Hilfen. In diesem Rahmen hatte ich alle 14 Tage eine Fach- und Fallberatung und in diesem Team haben wir alle 14 Tage irgendwann diesen Hintergrund gehabt, das wissen wir auch nicht, dazu müssen wir erst einmal eine Haltung entwickeln.
Ja.
Das heißt, das war ein Setting, in dem Haltung etwas Flexibles war, das man an jeder Stelle neu anpassen musste und an jeder Stelle sich neu einigen musste, wie verhalten wir uns denn zu einem Sachverhalt, zu einer Gefühls- oder Problemlage in einer Familie. Das ist so der eine Hintergrund. Und der andere Hintergrund kann eben auch sein, dass man sich zumindest grundsätzlich auf eine gemeinsame Haltung einigt, die auch Bestand hat und die jeder situativ aufgrund dieser Basis nutzen und anpassen kann. Und das wäre eben mehr mein Favorite. Ja.
Also das wäre ja dann vielleicht sowas wie Spielregeln.
Ja.
Ja? Ist das damit gemeint?
Spielregeln wäre ja so letztendlich auf einem Spielfeld, wo sich alle auf ein Regularium einigen. Dem könnte ich grundsätzlich zustimmen, aber das berücksichtigt nicht ausreichend, wer ist denn mit welcher Rolle auf dem Spielfeld.
Mhm.
Wenn auf dem Spielfeld zum Beispiel ausschließlich FAM-Fachkräfte wären, dann könnten sich die Fachkräfte auf eine gemeinsame Haltung einigen.
Was wäre die denn?
Also bei uns ist Haltung, oder für mich ist Haltung, wenn wir Familien aufnehmen oder mit Familien arbeiten, erstmal weg von der Defizitorientierung. Das ist das, was die vielfach erlebt haben. Tatsächlich, dass darauf geschaut wird, was läuft einfach in der Familie schlecht. Mhm. Wir schauen erstmal, was Familien können, schauen auf die Ressourcen, denn wir gehen davon aus, dass jeder Mensch Ressourcen hat, um auch Problemfelder zu lösen und zu begegnen. Und dass die verschüttet sind zwischen all den großen Problemlagen und die gar nicht mehr genau wissen, was die gut können. Und wir das einfach in unserer Arbeit mit denen zusammen entwickeln und rausarbeiten möchten. Und einfach erstmal nebenher gehen, zu schauen, wo steht die Familie eigentlich jetzt? Also was bringen die mit? Wie geht's denn eigentlich? Denn jedes Verhalten macht Sinn, wenn man den Kontext kennt. Und den haben wir noch nicht, den kennen wir noch nicht. Wir wissen noch nichts, wir bleiben neugierig und schauen erstmal, wie es denen geht. Wir nehmen sie als Experten wahr. für ihre Familie. Das kennen die sonst oft auch nicht, sondern wird denen gesagt, so hat Familie zu sein, so habt ihr euch so zu verhalten. Und wir schauen natürlich Kindeswohlaspekte immer mit inbegriffen, natürlich, aber nicht aber. Und sie dürfen auch entscheiden, wie sie Familie sein wollen, sofern es natürlich der Entwicklung der Kinder dient. Mhm. Ja.
Ich neige ja dazu, mitunter etwas flapsig und provokant zu sein. Ja. Das klingt ein bisschen wie Soziallyrik.
Wir haben sehr gute Erfahrungen damit gemacht tatsächlich. Ja. Und ich habe Familien interviewt im Rahmen meiner Forschung. Ja. Und das war ein Punkt, den wir immer wieder genannt haben, dass das den Unterschied ausgemacht hat zu anderen Hilfen, die sie zuvor erfahren haben. Dass zum Beispiel, wenn die angekommen sind, dann da habe ich denen auch gesagt, ich weiß, das ist eine Zumutung für sie. Zu einem Zeitpunkt in eine Hilfe zu ziehen, die sie sich nicht ausgesucht haben, in eine Wohnung zu ziehen, die sie sich nicht ausgesucht haben und eine Maßnahme anzunehmen zu müssen unter Druck zu einem Zeitpunkt, den sie sich selbst nicht ausgesucht haben. Und wenn man denen damit begegnet, also damit anfängt, das ist quasi fast der erste Satz, den ich mit denen wechsle, dann habe ich die schon ganz anders im Boot. Die sagen dann schon, jo, stimmt. So, dann habe ich das erste Jahr schon bekommen von der Familie und habe dann die Erfahrung gemacht, dass es dann nicht mehr so lange gedauert hat, den Zwang in Kooperation zu wandeln. Da muss ich sagen, dass wir haben tatsächlich in der Praxis damit sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht und so gebe ich das an unsere Mitarbeitenden auch weiter, einfach den Mensch da im Blick zu haben, trotz der ganzen Dinge, die sie mitbringen und trotz der ganzen Komplexität der Situation, in der sie eben auch stecken.
Ja, also wenn ich sage Soziallyrik, dann ist das, was mir ganz häufig begegnet, oh, wir sind ressourcenorientiert, ne, wir gucken auf das, was verschüttet ist, auf die Fähigkeiten. Das würde ich jetzt mal in der Provokation sehen, dann bin ich aber auch sozusagen der Wissende über das, was verschüttet ist. Und ich würde da gerne so einen anderen Begriff auch für einbringen, Unvoreingenommenheit. Ja, ich weiß überhaupt gar nichts.
Genau, das Nichtwissen, was ich eben mal schon gesagt habe. Genau. Ich weiß auch nicht, welche Ressourcen sie natürlich haben, um das zu lösen. Ja. Gehe aber davon aus, dass es etwas gibt. Mhm. Und das findet man zusammen mit der Familie raus. So soll es sein und so habe ich es eben auch gemeint.
Diese Unterscheidung, also weg nur, ja, wir arbeiten nicht defizitorientiert, sondern letztlich auch mit einer Idee in der Familie zu kommen, ich weiß erstmal gar nichts. Ja. Aber ich habe ein Verständnis darüber, was ich selber kann.
Ja.
Was ich euch anbieten kann für eure Fragestellung. Also ich kann euch eine Sicherheit auch geben, aber ich bin vollkommen erstmal neugierig.
Und trotzdem im Hinterkopf zu behalten, wenn wir mit den Familien arbeiten, wissen wir natürlich auch sehr schnell, wenn wir in der Begleitung sind, welche Situationen schwierig sind und wo sich möglicherweise sehr schnell was verändern muss, aus Kindeswohlgründen oder was noch ein bisschen Zeit hat. Also ich will nicht sagen, wir richten den Augenmerk dann auf die Defizite, aber wir müssen halt um derer auch wissen, gewissen Grad, einfach um Schutz auch hier gewährleisten zu können, um Interventionen anzuschieben, um vielleicht auch andere Begleitungen noch sicherzustellen, so was die andere Seite. Ja. Aber wir haben Schutz und Kontrolle, natürlich und beides dann. Ne?
Aber wir werden ja beauftragt. Also das ist ja nicht so, dass wir an der Haustür klingeln und sagen, ich muss hier mal für Schutz sorgen. Das ist, finde ich, ein ganz wesentlichen Aspekt, auch in der Begegnung zu sagen, es gibt einen Grund, weswegen wir jetzt hier miteinander zu tun haben. Und das auch so wahrzunehmen und auch darüber so eine Machtposition gar nicht erst zu etablieren.
Hier nochmal ganz am Anfang zurück, so nach dem Motto, was wollt ihr eigentlich als Trainer transportieren? Mhm. Wollt ihr nur Methoden vermitteln oder geht es auch um mehr? Und ich finde, diese Soziallyrik, ne, so diese Idee, Haltung zu beschreiben, und da kommt für mich dann eben sehr schnell die Verbindung, Haltung, aber eben auch über Methoden zu transportieren und das ja sehr früh in der Arbeit, in der Regel schon ab dem ersten gemeinsamen Termin, in dem eben Mitwirkung, gemeinsame Definition der Familienwirklichkeit, wo man sich eben diesen Phänomenen und Fragestellungen annähert, aber eben auch annähert, was kann man in der Familie an Ressourcen, an Fähigkeiten, an Stärken bergen, mit der benannten Haltung. Eben defizitorientiert vorwegzunehmen, was sie alles nicht können, sondern, ne, das war ja auch so ein Stichwort, Nichtwissen als Methode, auf der Basis mit der Familie ins Geschäft zu kommen und mit ihnen ihre Selbstwirksamkeit zu entfalten.
Mit diesem Vorbehaltlosigkeit als Begriff, kannst du damit was anfangen?
Ich habe für mich schon eine Deutung, ja. Also ein Vorbehalt zu haben oder ein Vorurteil zu haben, dann ist letztendlich etwas gedacht, dass das Denken darüber hinaus auch blockieren kann. Hm. Und vorbehaltlos zu sein, werden wir wohl als Subjekt in aller Regel nicht in Gänze können. Aber wir können uns zumindest auch in der gemeinsamen Haltung das vornehmen und auch das trainieren, Vorbehalte in uns selbst aufzudecken, aufzuspüren und in der Zusammenarbeit mit der Familie zu hinterfragen.
Das ist für mich ein ganz wesentlicher Teil, weil wir ja mit Lebenswelten zu tun bekommen, die nicht unsere sind. Und dann darauf zu gucken, ob was funktioniert oder was funktioniert, da ist ja nochmal eine Transferleistung nötig. Was funktioniert in deren Lebenswelt oder in der Lebenswelt, in der ich mich jetzt bewege als Gast, aber auch als Fachkraft. Und die muss ja kompatibel sein zu meinen Werten oder zu meinen Maßstäben oder zu dem, was wir hier in unserer Gesellschaft als normiertes Verhalten sozusagen voraussetzen.
Nachzuprüfen, fühlen die sich denn wertgeschätzt? Also ich kann ja auch sagen, ich bin sehr wertschätzt und das, was ich alles mache, aber kommt es denn noch an? Fühlen die das dann auch genauso oder sich genauso wertgeschätzt, wie ich mir das wünsche, dass sie das tun? Oder muss ich noch was verändern, mehr ihre Sprache noch sprechen, dass sie das auch annehmen können oder oder dem auch anders begegnen können? Das gehört ja auch noch dazu. Also nicht nur, dass es von uns kommt. Ich wäre sehr wertschätzend, denke ich in Anführungszeichen als Farmarbeiter, als Ausgebildeter. Und dennoch kommt es an bei der Familie. So, wie fühle ich das denn mit Leben? Und dann auch zu schauen, wie braucht es denn wer? Es ist ja unterschiedlich. Der eine fühlt sich wertgeschätzt, wenn das und das und das passiert. Bei dem nächsten muss man etwas anderes tun. Der eine findet es gut, wenn man einmal hier vielleicht den Oberarm fasst oder mal auf die Schulter klopft. Der andere fühlt sich wertgeschätzt, wenn man den Blickkontakt stetig hält. Wenn man an was denkt, was man versprochen hat. Wenn man, die Schuhe aussieht an der Tür, weil man weiß, er hat gewischt. Oder ich weiß es nicht. Es gibt ja so viele Kleinigkeiten, die einem Menschen zeigen, der achtet auf mich irgendwie. Der achtet auf das, was ich gesagt habe, vielleicht irgendwas sich erinnern. Aus einem letzten Gespräch, da haben sie mir erzählt, irgendwie eine Kleinigkeit oder mir man isst total gerne Milchbrötchen, dann bringe ich beim nächsten Termin das mit, weil das irgendwie in einem Termin mal gesagt hat. Das sind aber so Kleinigkeiten, die dann wieder die Türen öffnen können. Und dann nach und nach zu fragen, tatsächlich, wie geht's denn Ihnen in der Arbeit mit mir, auch eine Rückmeldung zu bekommen und offen zu sein. Denn wie eben schon gesagt, wir haben asymmetrische Machtverhältnisse in diesen Kontexten und darüber, die kann man nicht verändern, in Anführungszeichen, die sind erstmal da, aber darüber zu wissen oder darum zu wissen und entsprechend dann auch Ebenen zu schaffen und darauf zu reagieren, ist aus meiner Sicht dann sehr wichtig.
Wenn ich von FAM-Haltung spreche, die ich euch vermitteln will, Was wäre das?
Das ist das, jedes Verhalten macht Sinn, wenn man den Kontext kennt. Und macht euch auf den Weg, das kennenzulernen und zu schauen, wie kommt denn dieses Verhalten zustande? Und das, dann hat man einfach auch vielleicht weniger, dass man dann sich ärgert oder genervt ist, weil dies und jenes dann schon wieder so passiert ist und man hat sich das doch schon längst anders gewünscht. Aber dann auch so ja, mit der Haltung dahinter, für das, was die erlebt haben, ist es normal, wie sie sich jetzt verhalten. Das bringt dann ja auch schon mal Entlastung, möglicherweise. Und sich dann nicht wirksam zu fühlen, sondern trotzdem, das gehört dazu. Zu Veränderungsprozessen gehören Veränderungskrisen, auch die als Familiendynamik wahrzunehmen und nicht dann als FAM-Mitarbeiter zu denken, oh, ich habe jetzt versagt und das klappt nicht, sondern diese Krisen als ja wirklich als normal hinzunehmen und damit zu arbeiten. Auch das würde ich gerne mitgeben, weil die kommen, die Veränderungskrisen kommen ganz automatisch und seit darauf einfach gefasst und Entwicklung läuft nicht linear, sondern es ist manchmal wirklich schon toll, einen Status quo zu halten oder vielleicht eine Ebene erstmal zu halten, bevor es dann weitergeht. Ja. Auch das zu bedenken.
Wir haben ja am Anfang oder in der Entwicklung von FAM auch sehr stark noch mit den Follow-ups beispielsweise gearbeitet. Mhm. Fand ich von Anfang an sehr kritisch. Eine Familie nach 3 Jahren nochmal aufzusuchen und zu fragen, wie es denn ist. Ne? Irgendwann haben wir das da ja auch sein gelassen, weil so eine Familie manchmal sich auch dann nochmal wieder an ihre Scham erinnert gefühlt hat. Mhm. Das sind ja jetzt nicht nur positive Aspekte. Ein anderer Teil, der mir auch in der Praxis immer noch begegnet ist, das, und das machen wir seit es FAM gibt, seit 25 Jahren, also diese erste Begegnung mit der Familie, wenn wir die zu Hause aufsuchen, pünktlich zu sein. Das ist in jeder FAM-Fortbildung Thema, pünktlich zu sein. 18 Uhr heißt 18 Uhr und nicht 17:55 und nicht 18:05 Uhr. Hereingebeten zu werden, also das Revier anzuerkennen, in dem ich mich bewege. Nachzufragen, wo darf ich mich denn hinsetzen? Und trotzdem müssen wir das immer noch wieder anbringen, in jeder Fortbildung immer wieder neu. Wir schlunzen da nicht einfach rein, sondern wir zeigen unsere Achtung und Respekt vor dem, was ihr geschaffen habt, darüber, dass ich mich dem stelle und dem anpasse. Und dann kann ich immer noch die Bedingungen oder das, was mir begegnet, beeinflussen, indem ich beispielsweise sage, oh, das, wenn Sie hier so viel rauchen, dann kriege ich Hustenkrämpfe. Können wir uns darauf verständigen, wie auch immer? Und dann passiert das in meiner Atmosphäre, wo vielleicht jemand das auch annehmen kann und nicht sagt, was hat der denn dafür jetzt für Ideen?
Da habe ich vielleicht eine ganz lustige Geschichte. Ich habe mal ein Interview geführt bei einer Familie und ich bin hochgradig gegen katzenallergisch, also wirklich schlimm. Und dann klingel ich an der Haustür, die Familie macht auf und dann steht diese Katze auch mit im Türrahmen. Da dachte ich, oh nein, wollte da aber nichts sagen und habe gesagt, okay, das ziehe ich jetzt irgendwie so durch. Und während des Interviews, da mussten wir auch Aufnahmen machen, brauchte ich immer öfter ein Taschentuch. Ich fing dann irgendwann auch an, ständig zu niesen. Das war wirklich ganz fürchterlich. Und irgendwann sagte die Familie dann, Mensch, haben Sie eine Allergie gegen Katzen? Ich so, ja, warum sagen Sie denn nichts? Aber ich wollte einfach nicht stören. Ich wollte ja auch was von denen sozusagen. Ja. Ich wollte das Interview ja auch gern haben und wollte da nicht sagen, ja, aber erstmal müssen wir das verändern und das verändern und das verändern. Aber die Familie war wirklich total nett und das war dann, ja, haben sie wirklich mit Humor genommen und die Katze wurde dann rausgebracht, brachte dann aber nichts mehr und wir konnten das Interview aber zu Ende führen. Das war wirklich, also sind ganz viele Nies und Schnolzgeräusche auf dieser Aufnahme.
Aber das ist ja genau das Spannungsfeld. Wo bin ich als Person beteiligt und wie kann ich trotzdem eine Arbeitsatmosphäre oder einen Arbeitskontext gestalten, ohne den auf den Schlips zu treten, aber trotzdem mich nicht dem unterordnen, weil so kann ich nicht arbeiten.
Ja, genau, ging tatsächlich auch schneller los mit diesen Allergiebeschwerden, als ich erwartet hatte. Ich dachte, ich komme vielleicht durch, aber ja, es hat da nicht gelangt. Da habe ich auch gelernt.
Okay, soweit erstmal, reicht das?
Ja.
Wollen wir auch gerne.
Okay, ja, vielen Dank.
So, das war's für heute von der Familienaktivierung. Ihr seid herzlich eingeladen zu einem interaktiven Dialog mit uns. Ihr könnt uns erreichen über unsere Homepage www.familienaktivierung.de. Weiterführende Informationen findet ihr auch im FAM-Werkbuch und in den beiden FAM-Praxisbüchern. Alle Bücher sind erschienen im Schneider Verlag Hohengären. Bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Euer Oliver Pieper.